Ihr Lieben, ich möchte heute über einen Text aus der Apostelgeschichte sprechen. Und zwar aus einem sehr bekannten Kapitel, Kapitel 9, die Verse 1 bis 18. Es handelt sich hier um den Bericht über die Bekehrung des Saulus, später Paulus genannt. Und das beginnt so, Apostelgeschichte 9 von Vers 1 an. Paulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, also Jünger Jesu sind, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat, und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wiedersehend und mit heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Ihr Lieben, das ist sicher eines der dramatischsten Ereignisse, die im Neuen Testament geschildert werden. Für eine Person unglaublich dramatisch. Es ist ein Ereignis, nicht nur das dramatisch ist, sondern das große Auswirkungen hatte. Nicht nur für den Saulus, später Paulus genannt, selbst, sondern für die ganze Weltmission. Nun, dieses Ereignis wird 3-mal in der Apostelgeschichte geschildert. 3-mal. Ausführlich. Paulus, hier macht es Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, und dann später muss sich Paulus dann 2-mal verteidigen, und da erzählt er noch einmal seine Bekehrungsgeschichte. Wenn wir die Briefe des Apostel Paulus lesen, dann merken wir an allen Ecken und Enden, wie er immer wieder einmal Bezug nimmt auf dieses Ereignis. Dieses Ereignis, ihr Lieben, hat das Leben dieses Mannes total auf den Kopf gestellt. Das hat ihn total zerbrochen. Da blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich denke, dass die Botschaft, die mit diesem Text verbunden ist, eine unglaublich herausfordernde ist auch für uns. Denn das, was Paulus hier erlebt hat, ist ja zugleich auch eine Botschaft dafür, was es bedeutet, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren. Ihr Lieben, das ist in keinem Fall, wie es auch immer passiert ist, so ein Spaziergang, so ein Nebenbei. Es ist immer in einem gewissen Sinne dramatisch, weil lebensverändernd. Und so ist es auch hier. Es war der größte Einschnitt in seinem Leben, den er auch immer wieder so beschrieben hat. Nun, dieser Saulus war ja nicht irgendwer. Er war ein römischer Staatsbürger, aber war Jude, Volljude. Und er ist in Tarsus geboren und hat dann eine Karriere begonnen. Eine geistliche, eine religiöse Karriere. Er hat studiert unter dem berühmten Rabbi Gamaliel in Jerusalem. Und ist einer der wichtigsten Pharisäer geworden. Das ist eine bestimmte Gruppe unter den Religiösen in Israel, die am strengsten die Gebote Gottes und das Gesetz Gottes eingehalten haben. Und unter den Pharisäern, die sowieso schon sehr streng waren, war er noch einer der strengsten von allen. Und er selber bezeichnet sich da auch als jemand, wo er über sich schreibt, ich war ein Eiferer. Er war ein Eiferer in besonderer Weise. Er war ein Eiferer für das Gesetz, also für die Tora, um ganz genau die Gebote Gottes und die Gesetze Gottes, die er dem Volke Israel gegeben hat, einzuhalten. Und von dieser Warte aus war er ein Eiferer gegen alle die, von denen er dachte, die das Gesetz ablehnen oder aufheben. Und das waren in erster Linie die Jünger Jesu. Und er war mit aller Macht, mit allem Eifer dahinter, diese Jünger Jesu zu verfolgen, weil sie die größte Gefahr darstellten für das Judentum, seiner Meinung nach. Und zwar dadurch vor allem, dass sie diesen Jesus zum Messias erklärten, die Jünger, und dass sie Jesus sozusagen von ihm Jesus sagten, dass er auferstanden ist und dass er lebt und dass er der Herr ist. Und das war ein Gräuel in den Augen und in den Ohren des Saulus. Und wir erinnern uns, in der Apostelgeschichte 6 wird ja der Stephanus, der erste Jünger Jesu, der Märtyrer geworden ist, gesteinigt. Und schon da war Paulus dabei mit seinem Einverständnis. Also das war für ihn etwas ganz Wichtiges, dass diese Leute sozusagen auch verhaftet werden. Und er hat zum Beispiel im Galaterbrief, im Kapitel 1, Vers 13, ihr habt ja von meinem Leben früher im Judentum gehört, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes, also die Gemeinde Jesu verfolgte und sie zu zerstören suchte. So beschreibt er sich selber. Über die Maßen hat er sich gegen diesen Jesus aufgelehnt und damit auch gegen seine Jünger. Und das hat er auch getan, nicht nur in Jerusalem. Er war so ein Eiferer, dass er sich sogar hat vom Hohenpriestern Briefe geben lassen für die jüdische Gemeinde in Damaskus. Da gab es eine große jüdische Gemeinde, die in enger Beziehung war mit der Jerusalemer Gemeinde. Und man hörte, dass auch dort schon unter den Juden manche waren, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und er wollte dort dann auch Jünger Jesu aufspüren, sie binden, wie es heißt, und sie dann auch nach Jerusalem führen. Und einige davon würden dann natürlich auch getötet werden. Aber das war für ihn von größter Bedeutung. Und nun wird hier berichtet in Apostelgeschichte 9, wie er nach Damaskus kommt. Und ganz in der Nähe von Damaskus, da passierte nun ein Ereignis. Und ihr Lieben, das war für den Paulus völlig unerwartet, völlig unerwartet, völlig überraschend aus heiterem Himmel, wie ein Blitz, war ja auch fast wie ein Blitz, ja, der in sein Leben eingeschlagen hat und der in einem einzigen Augenblick, beginnend mit einem einzigen Augenblick, sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat. Nicht nur sein Leben und seine Lebensausrichtung, sondern auch seine komplette Theologie, alles, was er vorher gedacht und geglaubt hat, auf den Kopf gestellt. Also ich glaube, wir können uns die Dramatik dieses Ereignisses gar nicht vorstellen, wenn wir diese Verse hier so lesen, schön im Sessel sitzend und angelehnt und wohlig sozusagen. Das war unfassbar, was da sozusagen geschehen ist. Und es sind in diesem kurzen Ereignis sind vier Dinge berichtet, die sind ganz wichtig. Die sind deswegen wichtig, weil es zeigt, dass das, was der Saulus hier erlebt hat, das war kein innerseelischer Vorgang. Das war nicht irgendetwas, wo er da so gemütlich im Lehnstuhl gesessen ist, hat über irgendwelche Dinge nachgedenkt und dann hat er eine Erleuchtung gehabt oder so, irgendeine Vision und dann ist er auf etwas draufgekommen und hat etwas erkannt. Nein, das war ein äußerlich physisch erkennbares, sichtbares Erlebnis, das auch andere, die bei ihm waren, seine Mitgefährten sehen konnten, erleben konnten. Die haben gemerkt, da passiert irgendwas Unglaubliches. Und das wird dargestellt hier in vier einzelnen Dingen. Das erste, ein unglaublich helles Licht kommt, wie ein Blitz, kann man sich das vorstellen, ja? Der unglaublich hell ist. Aufgrund dieses Blitzes und dieses hellen Erscheinung des Lichtes und dem Erschrecken davor fällt er zu Boden. Ob er jetzt vom Pferd gestürzt ist oder gerade gegangen ist, das wissen wir nicht, aber er fällt zu Boden unter der Macht dieses Ereignisses. Das dritte, er hört eine Stimme, laut hörbar. Es war so laut, dass sogar die Mitgefährten es hören konnten. Und das vierte, er wird total blind. Also das war wirklich etwas Besonderes. Muss man sich mal vorstellen, für so einen Mann, den ich nur ja ganz kurz beschrieben habe. Nun, ihr Lieben, im Mittelpunkt dieses Ereignisses, das hier beschrieben wird, ist die Stimme. Die ganze Konzentration geht auf diese Stimme, die er hört. Denn diese Stimme, die er hört, macht ihm deutlich, dass das nicht jetzt irgendein physisches Phänomen ist, was er da erlebt, sondern eine Begegnung mit einer Person. Durch die Stimme wird ihm klar, hier greift nun einer in sein Leben ein, der sein Leben total auf den Kopf stellt mit dem, was er sagt. Also diese Begegnung mit dem, wie er dann merkt, der auferstandenen Jesus, dieses Phänomen, was er da erlebt, das ist eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und diese Stimme, die sagt zu ihm, Saul, redet ihn mit seinem Namen an, um ihn zu identifizieren natürlich. Was verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Und Paulus in seinem Erschrecken antwortet, ihr Lieben, wenn Jesus laut redet zu jemandem, ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch in dem Augenblick weiß, dass es Jesus ist. Deswegen sagt er auch, wer bist du, Herr? Er sagt nicht, wer bist du nur, sondern er hat schon eine Ahnung, aber er will sich noch einmal vergewissern, so in diesem Sinne, ja. Man könnte auch sagen, bist du es, Herr? So in diesem Sinne ist das zu verstehen, ja. Weil das Wort Herr verwendet im Neuen Testament, ist immer ein Titel für Jesus. Im ganzen Neuen Testament wird Jesus immer als Herr und der Apostel Paulus hat es ja selber auch so geschrieben. Bist du es, Herr? Und dann kommt diese gewaltige Aussage, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ihr Lieben, lasst diese kurze Gespräch, das hat weltpolitische, heilsgeschichtliche Bedeutung gewonnen. Kann man ohne weiteres sagen. Zunächst einmal, der Saulus, Paulus hat mit einem einzigen Augenblick, hat er sozusagen verstanden und hat er gelebt und erlebt, dass es hier um die Begegnung mit dem geht, den er bis aufs Blut verfolgt hat. Es war nicht irgendwer, der ihm begegnet ist. Genau dem, weswegen er nach Damaskus gegangen ist, um seine Jünger festzunehmen, der ist es jetzt, der ihm begegnet und der ihm deutlich macht, ich lebe. Und es ist so schön, wie Jesus hier auch sagt in dieser Frage, Saul, Saul, er sagt ja nicht, Saul, Saul, warum verfolgst du meine Jünger? Er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und damit wird dem Paulus mit einem Mal deutlich, dass dieser Jesus lebt und er sich ja mit seinen Jüngern identifiziert. Und wer die Jünger Jesu verfolgt, der verfolgt Jesus. Jesus selber hat es ja in den Evangelien, Matthäus-Evangelium steht es ja, wo es heißt, wer euch verachtet, der verachtet mich. Und ich spüre irgendwie, ich kann das natürlich jetzt nicht so klar aussagen, aber in dem, wie Jesus hier spricht, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da will auch Jesus ein bisschen wahrscheinlich andeuten, lieber Saulus, wenn du die Jünger, meine Jünger anrührst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Das war ein Erschrecken. Das war nicht ein Offenbarung, das ist ja schön, dass es dich jetzt gibt. Er hat ihn bis in die Knochen hinein, ist ihm das durchzuckt. Und auch diese Gewissheit, jetzt hat er mit dem Heiligen zu tun. Und das ist kein Honiglecken. Wenn er jetzt in dieser Weise hier von diesem Jesus sozusagen hier konfrontiert wird. Und es ist ja sozusagen von großer Bedeutung, dass nun in der Frage, nach dieser Frage, die Paulus stellt, Herr, bist du es, kommt eine Antwort. Und ich möchte euch das nur irgendwie so deutlich wie möglich sagen. Diese Antwort besteht aus drei Worten. Und diese drei Worte waren es, die den Paulus vollständig zerbrochen haben. Ich bin Jesus. Und Bibelkenner, die hören sofort etwas dadurch. Nämlich in diesem Wort, ich bin Jesus, steckt der Name des heiligen Gottes Israels. Der Gott Israels hat sich dem Mose zu erkennen gegeben als der Ich bin. Und für einen Hebräer war das ganz klar. Wenn er sagte, ich bin Jesus, dann war das nicht so, dass er sich vorstellt, entschuldigen, ich bin der Herr sowieso, sondern er sagt, hier spricht zu dir der Ich bin. Hier spricht zu dir der heilige Gott Israels. Und ich, Jesus, bin der heilige Gott Israels. Ich glaube, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was das für den Paulus bedeutet hat. Er hat nicht nur in diesem Moment erkannt, dass dieser Jesus, den er verfolgt, tatsächlich auferstanden ist und lebt, sondern dass dieser Jesus zugleich noch Gott ist. Also eine größere Offenbarung für den Paulus, dem Juden Paulus, gibt es ja gar nicht. Und zugleich, dass er der Messias ist, der gesandt ist zu, alles das steckt in diesem drinnen, der Ich Bin spricht zu dir. Und ich, Jesus, bin der Ich Bin. Ich bin Gott. Ich bin der Gott Israels. Ich und der Vater sind eine Einheit. Und man muss sich das wirklich vorstellen, wie das alles, was er bisher an großartigen Studien geleistet hat. Er war ein hochgelehrter Mann, in Theologie hochrangig ausgebildet. Alles ist zerbrochen. Also eine größere Veränderung, die da in seinem Leben stattgefunden hat, kann man sich ja in diesem Sinne auch gar nicht vorstellen. Und nun geht's weiter. Jesus sagt zu ihm, doch steh jetzt auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Ihr Lieben, dieser Satz, der sagt etwas unendlich Wichtiges aus darüber, was passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt. Jesus sagt, ich versuche es in meinen Worten zu sagen, er sagt damit Folgendes: Saulus, bisher hast du bestimmt, was du tun willst und welchen Weg du gehen willst. Ab jetzt wirst du geführt werden. Ab jetzt wird ein anderer die Leitung und Führung und Herrschaft in deinem Leben übernehmen. Indem er sagt, steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Na, das ist ja das Höchste für den Paulus, der wusste ja, was zu tun ist. Jetzt bricht das zusammen, sein ganzes Ich, sein ganzes Lebenswerk sozusagen. Und er und eine Stimme sagt zu ihm, jetzt bestimme ich über dein Leben. Und ich werde dir sagen, wo du hingehen sollst. Und ich werde dir sagen, was du tun sollst. Diese Veränderung merkt man in allen Briefen des Apostel Paulus. Das nennt man Herrschaftswechsel. Das bedeutet Christsein. Es geht um nichts weniger als Herrschaftswechsel. Das ist immer bei jedem Menschen. Versteht ihr, Christ zu werden ist nicht ein bisschen das Leben verändern. Ein bisschen mehr nach den Geboten Jesu leben, sondern das ist eine komplette, radikale Umkehr von einem Weg, wo ich über mein Leben bestimmt habe, ich sag, wo es lang geht, ich mache, was wichtig ist, ich entscheide über meine Lebenskriterien, zu jetzt, Herr, entscheidest du über mich. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen wird, aber du bist mein Herr. Das ist Christwerden. Und das hat natürlich der Paulus hier in einer besonderen Weise erlebt. Und deswegen können wir auch, werden wir nicht staunen, wenn wir in den Briefen des Apostel Paulus, wo das durchatmet, wie oft schreibt er von dem Einst, dem Früheren und dem Jetzt. Er sagt, einst war es so, jetzt ist es so. Er spricht von dem alten Menschen, von dem neuen Menschen, von dem früheren Leben, von dem jetzigen Leben, von Licht und von Finsternis. Paulus ist der am meisten darüber redet. Weil er hat das erlebt. Für ihn ist das gar nicht anders vorstellbar, um zu sagen, ihr Lieben, Christwerden ist nichts Geringeres als die totalste und radikalste Änderung im Leben eines Menschen. Ein Herrschaftswechsel sondergleichen. Und da gibt es keine Kompromisse. Ein bisschen Jesus, ein bisschen ich. Jesus sagt zu ihm, von nun an, du wirst geführt werden. Und ich werde dir sagen, was du tun sollst. Und ihr Lieben, ich finde das unglaublich dramatisch auch in dem Sinne, weil der Paulus, der erlebt das auch rein äußerlich. Denn wie er aufsteht, ist er vollkommen blind. Und was passiert? Jemand muss ihn bei der Hand nehmen und führen. Seht ihr das Bild, was da dahinter steckt? Das ist sein neues Leben. Zuerst hat er gewusst, wo es hingeht. Seine Entscheidungen, sein Leben. Jetzt ist er blind. Jetzt braucht er einen anderen, der ihn bei der Hand nimmt und führt. Und führt. Jetzt bestimmt er nicht mehr selber. Er bestimmt nicht mehr den Weg. Er bestimmt nicht mehr seine Perspektive. Er bestimmt nicht mehr seine Werte. Er muss geführt werden. Das ist Christ werden. Jünger werden. Dass jemand anderer nun anfängt, uns an der Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt führe ich, jetzt bestimme ich, jetzt übernehme ich sozusagen die Verantwortung in deinem Leben. Ihr Lieben, das ist hier in dieser Stelle so unglaublich deutlich, auch bildhaft, mit diesem Blindsein. Ich glaube, das war der Grund, warum er auch blind werden musste, damit ihm Jesus das von Anfang an zeigt, schau mal, so wird das sein. Du siehst es nicht. Du kannst nicht mehr selber entscheiden. Du brauchst jemanden, der dich führt. Und das bin ich. Ihr Lieben, jetzt kommt noch etwas Entscheidendes hinzu. Und dieses Entscheidende kommt jetzt heraus in der nächsten Szene, wo es darum geht, dass er dann nach Damaskus kommt und wo Jesus dann einen Mann namens Hananias beauftragt, dass er den Paulus aufsucht, dort, wo ihn hinbringt. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Denn dieser Hananias, das ist ein Jude gewesen, der Christ geworden ist, also ein Jude, der an Jesus gläubig geworden ist, also ein Bruder in dem Sinne. Und Jesus erscheint ihm ziemlich gleichzeitig, wahrscheinlich noch wie auf dem Weg war der Paulus, und sagt dem Hananias, der von nichts wusste, dass er gehen sollte in einen bestimmten Ort in der Stadt Damaskus, in die Straße, die gerade heißt. Das ist vielleicht die Prachtstraße gewesen, und ich habe gelesen, dass diese Straße, die gerade, immer noch gibt in Damaskus. Ich habe es nicht nachgeprüft, ich war noch nicht in Damaskus. Aber bei einem Mann namens Judas, das war also wahrscheinlich in dem jüdischen Viertel, dort hat er irgendwo eine Unterkunft gehabt und dort war er. Und Jesus sagt, suche diesen Mann, geh zu diesem Judas und forsche nach diesem Simon, nach diesem Saul von Tarsus. Und dann heißt es, denn er betet. Ihr Lieben, das ist faszinierend. Ich glaube, dass der Saulus in seiner absoluten Zerbrochenheit genau das Richtige tut. Er betet. Er flucht nicht, er schimpft nicht, er jammert nicht, er betet. Das heißt, für mich, er wendet sich genau an den, der ihn zerbrochen hat. Da steckt eine Botschaft. Wenn wir zerbrochen werden, was kommt da? Ärger, irgendwelche Anklagen, oder flüchten wir sofort ins Gebet, genau an den, der das zugelassen hat. Der das zugelassen hat. Ich glaube, das ist ein nicht kleines, unwichtiges Detail, denn er betet. Und nun, ihr Lieben, kommt ja da etwas, was von größter Bedeutung ist im Zusammenhang mit der Bekehrung des Apostel Paulus. Und das ist jetzt das, was ich noch besonders betonen möchte. Denn der Hananias bekommt einen bestimmten Auftrag. Er soll zu dem Saulus hingehen. Und er sagt ihm auch, dass in der Zwischenzeit dieser Saulus im Gebet selber eine Vision bekommt, dass ein Mann zu ihm kommt und ihm die Hände auflegen wird, dass er wieder sehend wird. Also der Paulus wird schon vorgewarnt, da kommt jemand, ja. Aber was wichtig ist, ist nun, dass der Hananias mit einer ganz bestimmten Botschaft zu dem Saulus kommen soll, die er ihm ausrichten soll. Und ihr Lieben, diese Botschaft beinhaltet seine Lebensberufung. Was ich gleich von Anfang an jetzt sagen möchte, Bekehrung und Berufung sind zwei Seiten einer Medaille. Es gibt keine Bekehrung ohne Berufung. Sie muss nicht gleich bei der Bekehrung schon sichtbar werden. Aber im Grundsätzlichen, Jesus bekehrt uns nicht nur einfach für den Himmel, dass wir dann einmal sozusagen in den Himmel kommen, sondern das, was Jesus vorhat, wenn er uns bekehrt, wenn er uns begegnet, wenn wir seine Jünger werden, dann immer dazu, dass er uns hier auf dieser Erde gebrauchen möchte. Dazu bekehrt er uns. Und wenn wir das auslassen, wenn wir sagen, ja, jetzt bin ich bekehrt, juhu, jetzt brauche ich nur mehr warten, bis ich sterbe, dann komme ich in den Himmel, dann haben wir etwas ganz Entscheidendes verpasst. Und da ist etwas Entscheidendes kaputt gegangen. Bekehrung und Berufung gehören zusammen. Denn Bekehrung ist in sich schon eine Berufung, eine Erwählung. Und eine Erwählung ist nicht für nichts, sondern für einen ganz bestimmten Zweck. Und nun spricht Jesus zu dem Hananias, was er ihm sagen soll, was er inhaltlich nun auch sagen soll im Zusammenhang mit seiner Berufung. Und das ist das Erste, wo er sagt, geh hin und sag zu ihm, du, Saulus, bist mein auserwähltes Werkzeug. Jetzt muss man sich den Paulus vorstellen in seiner Situation. Er ist am Boden zerstört. Er hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Er hat ein Empfinden, er hat sein ganzes Leben auf das falsche Pferd gesetzt. Er hat ein Empfinden von Schuld, von unglaublicher Schuld. Er hat den verfolgt und seine Jünger viele zu Tode gebracht. Stellt euch das einmal vor. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt zu ihm, genau du bist mein auserwähltes Werkzeug. Es ist unfassbar. Versteht ihr, wenn wir nicht schon so oft die Bibel gelesen hätten, dann würden wir das vielleicht noch viel mehr spüren, was für eine unglaubliche Botschaft da herauskommt. Genau dich, den Christusmörder, also im Sinne von Jüngermörder, dich mache ich zum Christuswerkzeug und Zeuge. Das ist Jesus. Dazu bekehrt er uns. Dass wir zu seinem Zeugen werden. Und ihr Lieben, das ist Gnade. Der Paulus muss durch diese Botschaft in einer solchen Weise das Empfinden bekommen haben, dass er begnadigt worden ist, wie man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ich glaube, dass das genau so war, weil seine Briefe atmen das. Es gibt keinen, der so von Gnade geschrieben hat wie Paulus. Der so tief davon weiß, dass er begnadigt worden ist. Denkt zum Beispiel an 1. Korinther 15. Das ist das Kapitel über die Auferstehung. Wer hat dieses Kapitel geschrieben? Das einzige Kapitel, was nur über die Auferstehung spricht, die er ja bekämpft hat. Es war Paulus. Nun schreibt er als der große Zeuge über die Auferstehung. Und am Schluss sagt er, oder nicht am Schluss, kommt irgendwo in der Mitte vor, dann sagt er auch, ja, dieser Jesus, er ist auferstanden und als Beleg dafür sagt er ist den Maschinen und den Brüdern 500 auf einmal und als Letzten ist er mir erschienen. Und dann sagt er ein Wort, das in der Elberfelder Übersetzung heißt, als einer unzeitigen Geburt. Er bezeichnet sich als unzeitige, das heißt, mir Missgeburt, mir missratene Gestalt, mir ist er als Letztes geschienen. Und mich Missgeburt hat er zum Zeugen gemacht für ihn. Und das ist Gnade. Und er sagt, ich bin gar nicht würdig, dass ich Apostel genannt werde, denn ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Und dann sagt er einen herrlichen Satz, aber aus Gnade bin ich, was ich bin. Das ist die andere Seite. Er blieb nicht in dieser Verzweiflung drinnen, was habe ich nicht alles angerichtet, sondern er hat verstanden. Er kann gar nichts mehr tun, als Buße tun. Er kann keine Werke vorzeigen. Er sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin. Dass Jesus mich zu einem Apostel für die Heiden, für die Nationen, für, nicht nur für die Heiden und Nationen, sondern sogar auch für das Volk Israel sozusagen erwählt hat. Das ist nur Gnade. Das ist reine Gnade. Und ihr Lieben, zugleich wird sozusagen hier noch einmal dieses deutlich, wo, wenn Jesus sagt zu ihm, dich mache ich zum auserwählten Rüstzeug oder Werkzeug. Bekehrung und Berufung gehören zusammen. Ihr Lieben, wenn jemand zu Jesus bekehrt ist, dann ist es wichtig, von Anfang an diese Frage zu stellen, Herr, wozu hast du mich erwählt? Wozu hast du mich berufen? Jesus selber sagt, nicht ihr habt mich erwählt, hat er zu seinen Jüngern gesagt, sondern ich habe euch erwählt. Also, dass ich euch begegnet bin, ist eine Erwählung. Und dann sagt er, nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt, also dass ihr einen Dienst tut und dieser Dienst bleibe. Das ist eine Berufung für jedermann, nicht nur für Paulus. Nicht nur Paulus hatte eine Berufung, sondern jeder von uns ist ein auserwähltes Werkzeug zu einem ganz bestimmten Aufgabe. Und diese Aufgabe gilt es herauszufinden. Und diese Aufgabe gilt es auch anzunehmen.
Paulus hat diesen Auftrag bekommen. Du musst gehen zu den Nationen und wirst in der Welt evangelisieren. Und du wirst dazu beitragen, dass mein Name bekannt wird und dass die Menschen sich bekehren, wie er selber dann sagt, über seinen Auftrag erzählt er das selber noch einmal, sagt, Jesus hat mich berufen zu einem Werkzeug, dass ich den Namen Jesu trage zu den Nationen, damit sich die Menschen von dem Finsternis zum Licht bekehren und dass sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Das ist eine Aufgabe vor Königen. Er hat sich selber darauf berufen, dass er vor Könige gehen soll. Vor Nationen. Und vor seinem eigenen Volk. Paulus war nicht nur der Heidenmissionar, wie man immer sagt. Er war Juden- und Heidenmissionar, beides gleichzeitig. Und ihr Lieben, lasst mich das zu diesem Berufung noch dazu sagen. Es ist sehr interessant, dass Paulus seine Berufung verstanden hat, wie er dann später schreibt, als ein göttliches Muss. Er hat verstanden, das war gar nicht seine Entscheidung. No, das ist was. Ein anderer hat entschieden. Wir nehmen das immer so wichtig. Ich muss entscheiden. Ja? Nein, nein, nein. Wenn wir Jesus gehören, ist ein anderer. Er hat das empfunden als ein Muss. Seine Berufung ist ein Muss. Er muss das Evangelium verkündigen. Es ist gar nicht sozusagen in seinem Entscheidung drinnen, ob er das tun kann oder ob er das nicht tun soll. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir eine Stelle aufschlagen, in 1. Korinther, vielleicht kannst du das aufschlagen, 1. Korinther 9, Vers 16 bis 17. 1. Korinther 9, glaube ich, ist das. Schauen wir nochmal geschwind, ob das wahr ist. 16 und 17, da schreibt er, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Man kann auch übersetzen, ich muss es tun. Elberfelder hat es einfach so übersetzt, es ist jetzt nicht ein negativer Zwang. Ein Zwang liegt auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. So redet Paulus über seine Berufung. Wehe mir, wenn ich diese Berufung, die der höchste aller Könige, nämlich Jesus, auf mein Leben gelegt hat, wenn ich diese höchste Berufung, ein auserwähltes Rüstzeug zu sein, nicht erfülle. Und er sagt dann, wenn ich das nämlich freiwillig tue, nämlich das Evangelium zu verkündigen, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Das heißt, ich mach's nicht freiwillig, sondern ich mach's unfreiwillig. Das heißt nicht, dass er es nicht gerne tut, sondern er sagt, ich habe mich dazu nicht entschieden. Sondern ein anderer hat entschieden, dass ich es tue. Er tut es natürlich gerne. So redet Paulus über seine Berufung. Und ich denke mir, das hat eine Botschaft. Dafür, wenn wir uns von Jesus beauftragen lassen, mit welcher Intensität und Verantwortung leben wir unsere Berufung? Oder ist uns das, ja, tun wir halt etwas für Jesus? Erstens, sie zu finden und zweitens, sie auszuüben. Das ist, wie ich das wieder gelesen habe, hat dieses mich erinnert habe an diese Stelle, wo Paulus sagt, wehe mir. Das ist mir durch und durch gegangen. Wehe mir, wenn ich die Berufung, die Jesus auf mein Leben gelegt hat, nicht auch erfülle. Und es ist dann das, wo Jesus dann sagt, ja, ich muss, er muss dieses Evangelium vor den Nationen bezeugen und vor den Königen. Und da steht wieder, er muss. Es ist ein Muss. Und nun kommt ein drittes Muss. Und ich werde ihm zeigen, was er um meines Namens willen leiden muss. Ihr Lieben, das dürfen wir nicht überlesen. Das hat mich selber sehr gepackt, wie ich über diese Stelle hier nachgedacht habe. Das Leiden des Jüngers ist ein Muss. Es gehört zum Jüngersein dazu. Wir entgehen als Jünger Jesu dem Leiden nicht, weil es ein Teil der Jüngerschaft ist. Denn Jünger leben in einem Kampf. Und der Feind attackiert die Jünger Jesu. Und was auch immer an Leiden jetzt hier gemeint ist, es ist wichtig zu verstehen, hier wird geredet um der Leiden um des Namens Jesu willen. Diese Leiden sind gemeint. Ja. Also wo man in Nachteile kommt, in Verfolgung kommt, in schwierige Situationen kommt, um des Namens Jesu willen, weil man sich zu Jesus stellt. Und für viele hat das ja den Tod bedeutet. Dieses Leiden ist ein Muss. Ihr Lieben, wenn ihr den Paulus, seine Briefe lest, dann merkt ihr, wie oft er über seine Leiden spricht. Nicht klagend. Sagt, das gehört zu meinem Leben. Das ist sogar ein Ausweis meines Apostelamtes. Dass ich leide. Also wenn die Überaposteln, weil es gab solche, auch immer wieder über ihre großen Taten und Werke und was weiß ich immer, das, was sie da Großes getan haben, berichten, ich verkündige, was ich gelitten habe um den Namen Jesu willen. Das ist mein Ausweis. Das gehört zu seinem Jüngersein. Und deswegen sagt er, ich rühme mich dieser Schwachheiten, dieser Verfolgungen. Ich rühme mich. Das hat Jesus ihm schon gesagt. Deswegen konnte er auch in Philippi, wie er im Gefängnis war und die Höchstzahl der Strafen, der Hiebe auf seinem Rücken erlebt hat, Mitternacht Gott loben und preisen. Das ist Menschen unmöglich. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, die Höchstzahl an Hieben zu bekommen und wie dann der Rücken ausgeschaut haben muss. Und um Mitternacht lobten sie und priesen sie Gott. Er wusste, er hat dadurch Anteil an den Leiden Christi, so schreibt er es auch. Anteil an den körperlichen Leiden Christi. Das ist etwas, was Jesus seinen Jüngern zumutet. In Matthäus 5, bei den Seligpreisungen, sagt Jesus das selber. Selig sind diejenigen, die um meines Namens willen verachtet und verfolgt werden. Freut euch. Das ist für normale Menschen fast pervers, ja? Aber ihr Lieben, Christsein ist nichts Alltägliches. Das ist nicht etwas, was mit den Maßstäben dieser Welt irgendwo erfasst werden kann. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir das auch hineinnehmen in das, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Und zum Schluss heißt es dann, nachdem der Hananias dann alles ausgesprochen hat und ihm die Hände aufgelegt hat, nach diesen 3 Tagen heißt es, er stand auf, er aß und trank und das Letzte, und er ließ sich taufen. Das ist schnell gegangen. Er wusste, dass die Taufe ein ganz wichtiges äußerliches Zeugnis ist, und Zeichnis für etwas, was innerlich in ihm vollzogen wurde. Mit dieser Taufe hat er noch einmal dokumentiert, öffentlich und auch vor den finsteren Mächten, mein Leben gehört nun ihm. Taufe ist ein Bund. Und gleichzeitig hat er mit der Taufe auch ausgesprochen, jetzt ist eine Zäsur in meinem Leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es gibt keinen Apostel im Neuen Testament, der mehr über die Taufe geschrieben hat als Paulus. Und er ist der Einzige, der davon deutlich gesprochen hat. Wir werden in den Tod Jesu getauft. Mein altes Leben ist gekreuzigt, ist sozusagen entmachtet. Und jetzt müssen wir im neuen Leben. Deswegen zieht den alten Menschen aus, zieht den neuen Menschen an. Und dieser Einschnitt ist die Taufe. Nicht die Säuglingstaufe. Sondern er hat sich zuerst bekehrt und dann hat er sich taufen lassen. Aber dieses Zeugnis, das die Taufe meint, ist für ihn ganz, ganz, ganz wichtig. Und das gehört auch für jeden Jünger Jesu bis heute zu einer ganz enorm wichtigen Sache. Und so sehen wir an dieser Geschichte ist gut gesagt, diesem Ereignis, das hier passiert ist, eben einige elementare Details über das, was ein Jünger Jesu ist. Nicht alles, das ist noch nicht alles, ja. Aber es sind elementare Dinge. Das erste ist, ein Jünger wird man durch eine radikale Umkehr. Eine radikale Umkehr, das heißt ein totaler Herrschaftswechsel. Nicht mehr ich, sondern Jesus bestimmt jetzt. Und ihr Lieben, wenn man das anfängt im Alltag zu leben, dann merkt man erst, was das bedeutet. Dass Jesus nun das Sagen hat und nicht mehr ich. Und nicht nur ich und Jesus, sondern er. Das zweite ist, dass dieser Herrschaftswechsel dokumentiert wird durch die Taufe. Die Taufe ist wichtig, ihr Lieben. Um das deutlich zu machen, auch vor den finsteren Mächten. Mein Leben gehört nicht mehr euch. Und mein Leben gehört nicht mehr mir. Mein Leben gehört ihm. Und ich habe ein neues Leben jetzt von ihm. Das dritte, was mit der Bekehrung zusammenhängt für den Jünger Jesu ist, eine Berufung ist auf deinem Leben. Diese Berufung hat Gott schon von Anbeginn an, schon bevor du und ich auf die Welt gekommen bin, hat er schon in seinem Herzen gehabt. Er wartet nur darauf, bis es offenbar wird. Und offenbar werden kann es erst dann, wenn wir seine Jünger werden, wenn wir umkehren. Und dann fängt ein Prozess an, wo wir Stück für Stück in unsere Berufung hineingelebt haben. Und nehmt das mit, wo Paulus sagt, wehe mir, wenn ich meine Berufung nicht auslebe. Das ist eine Berufung vom höchsten der Hohen, vom größten König aller Könige. Das ist nicht so ein Arbeitsauftrag von meinem Chef hier, die ich heute irgendwie tue oder nicht. Nein, das ist etwas ganz anderes. Und das vierte ist, sind wir bereit auch zum Leiden um Jesu Willen? Und zwar nicht, dass wir suchen, das überhaupt nicht, aber die Bereitschaft dazu und es zu bejahen. Nicht nur zu sagen, meine Güte, was ist denn das für eine Katastrophe, dass ich auch leiden muss? Also, und dadurch sozusagen versuche mich zu entwinden oder das als negativ zu sehen. Es gehört zum Jüngersein, dass wir um seines Namens willen leiden. Aber ihr Lieben, wenn ich dann denke, was dadurch an Veränderung, allein durch diese eine Person des Paulus, in seinem Leben und in der Welt geschehen, ist es unglaublich. Nur durch dieses eine Rüstzeug und Werkzeug, das er sich erwählt hat, ist eine Weltmission angestoßen worden. Sie ist ein Teil, der größere Teil des Neuen Testamentes geschrieben worden. Eine Segenslinie ging von diesem Mann aus, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Hat begonnen mit diesem Ereignis. Es zahlt sich aus, ein Jünger Jesu zu sein, auch wenn es nicht ein Honiglecken immer ist. Es zahlt sich aus. Und ihr Lieben, wenn wir nur daran denken, wenn jetzt jeder von uns hier diese Entscheidung getroffen hat und das jetzt noch versteht, dass wir als Jünger Jesu gerufen sind, ganz für ihn zu leben und seine Berufung, die er auf unser Leben gelegt hat, was auch immer sie ist, das kann groß sein, kann klein sein, das ist ganz egal. Aber in dem Moment, ihr Lieben, wo wir unsere Berufung leben, geht ein Strom des Segens von uns aus, von dem wir gar nicht wissen, was er in Zukunft für eine Dimension bekommt. Es kann sein, ihr Lieben, dass in eurem ganzen Leben durch euch nur ein einziger Mensch bekehrt wird. Und es kann sein, dass durch diesen einen Menschen Hunderte nachher bekehrt werden. Und durch diese Hunderte wieder Hunderte. Es hat begonnen mit einem Menschen. Wir wissen nicht, was für ein Segenstrom von uns ausgehen kann. Viele Leute, die im Himmel sind, die werden vielleicht jetzt erst erfahren, was durch ihre Hingabe jetzt in dieser Welt geschehen ist. Wow! Was ist daraus eigentlich entstanden? So müssen wir das sehen. Nicht in dem Maß sind jetzt 100 oder 1000 zum Glauben gekommen oder das und das habe ich Großes getan. Nur die Treue in der Berufung, in der du lebst. Und wenn sie noch so klein ist, es werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen, die weit über unser Leben hinausgehen. Weit über unser Leben hinausgehen. Das ist das Entscheidende. Der Segen geht bis ins tausendste Glied. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du ein so wunderbarer Herr bist. Und dass du uns an diesem Ereignis das du an dem Apostel Paulus vollzogen hast, dass du etwas so Lebendiges uns vor Augen stellst und auch hilfst, dass wir unser Leben überprüfen, wo stehen wir da eigentlich? Aber Herr, auch wenn jemand da ist, der sein Leben noch nicht dir gegeben hat, ich bitte dich, dass du ganz besonders auch diejenigen unter uns berührst, dass du ihnen einen Mut schenkst, einen Hunger danach schenkst, dich besser kennenzulernen und auch ihr Leben unter deine Herrschaft zu stellen. Denn von dem Moment an gehen Segensströme aus in unsere Umgebung. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns zu Menschen machst, die zum Leiden bereit sind, wo es notwendig ist, wo es geschieht. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass jeder Einzelne von uns mehr und mehr in die Berufung hineinfindet, die du auf sein Leben gelegt hast und dass er es versteht als ein göttliches Muss. Das ist keine schwere Last, weil du hast gesagt, Herr Jesus, dass dein Joch leicht ist und sanft ist. Und Herr, darum bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du im Leben jedes Einzelnen von uns so wirkst. Und wir geben dir alle Ehre dafür. Amen.